Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Normalerweise, wenn ich gefragt werde, was ich von Beruf bin, und die, die mich kennen, wissen, was ich dann sage: Ich bin von Beruf Siebenten-Tags-Adventist, aber ich verdiene mein Geld als Unternehmensberater. Ich mache da einen feinen Unterschied. Dienen wir nicht einem wunderbaren Gott? Und hat er uns nicht eine wunderbare Botschaft gegeben? Also wenn ich darüber nachdenke, je mehr ich darüber nachdenke, desto größer wird meine Begeisterung. Und ich kann nicht behaupten, dass ich ein Experte für das Thema Prophetie bin. Aber ich habe mich in das Thema Offenbarung 13 sehr gut eingelesen und glaube, das ein oder andere darüber sagen zu können. Nichts Neues, das haben wir schon seit über 140 Jahren gesagt, aber vielleicht noch mal etwas schärfer herausgearbeitet. Vor einigen Tagen saß ich mit meiner ehemaligen Schulkameradin zusammen und wir sprachen über die Glaubwürdigkeit der Bibel. Wir kennen uns, seitdem wir 12 Jahre alt sind. Das heißt, sie war 12, ich war 13. Oben in Schleswig-Holstein, in Bad Oldesloe, für die, die sich da etwas genauer auskennen. Und sie ist ja eigentlich so eine typische Evangelische, mit 20 aus der Kirche ausgetreten. Und erst nachdem wir uns auf einem Klassentreffen vor einigen Jahren wieder getroffen haben, hat sie angefangen, sich mit der Bibel, mit dem großen Kampf, mit Ellen White auseinanderzusetzen. Und ich muss sagen, es ist schön zu sehen, wie sie sich in Ellen White verliebt hat und alles liest, was sie über sie und von ihr in die Finger kriegt. Hochinteressant, sie ist sehr kritisch. Sie ist leitende Redakteurin beim Fernsehen und von Berufswegen kritisch. Und ich sagte ihr denn, dass wir in der Zeitschrift Bewegung, das ist das Mitteilungsblatt der Baden-Württembergischen Vereinigung, ich habe das Vorrecht, die zu redigieren, einige kennen die Zeitschrift vielleicht, ich habe ihr gesagt, dass wir demnächst einen Bericht über eine Reise einer adventistischen Gruppe aus Baden-Württemberg berichten werden. Die sind also zum Ararat gefahren, sind kurz vor der Entführung der Deutschen zurückgekommen durch die PKK. Und die haben Fotos mitgebracht, so aus den Hügeln im Vordergrund, also nicht ganz oben auf dem Ararat, sondern weiter unten. Und da sind Fotos dabei, die für mich ganz deutlich zeigen, dass da die Arche liegt, inzwischen versteinert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Bilder schon mal gesehen hat. Fantastische Bilder. Und als ich ihr das erzählte, sagt sie, ja, sagt sie, im Moment, das können auch irgendwelche evangelikale Fanatiker gewesen sein, die das da hingelegt haben. Ich sage, so, und als wir jetzt, also das hatte ich hier so vor 2 Wochen gesagt, und als wir jetzt vor ein paar Tagen zusammensaßen, habe ich dann meinen Laptop rausgeholt und habe ihr ein Bild gezeigt. Da sind ihr fast die Augen übergegangen, weil sie gesagt hat, ja, das ist ja tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Das sieht ja aus wie ein Schiff. Warum erzähle ich das? Weil ich der Meinung bin, dass es einige Zeugen gibt für die Wahrhaftigkeit der Bibel. Das eine ist die Archäologie. Ja, die Steine lügen nicht. Sie bestätigen die Wahrhaftigkeit der biblischen Berichte, jedenfalls vieler biblischer Berichte. Und das andere ist die Prophetie. Ja, die Prophetie bestätigt die Wahrhaftigkeit der Bibel. Denn wir wissen, niemand kennt die Zukunft außer Gott. Wir werden uns in den nächsten Ja, an den nächsten 5 Abenden. Angefangen heute und dann die nächsten 4, eventuell werden es 3 Abende sein, wenn der Ausflug dazwischen kommt. Über Offenbarung 13, besonders zweiter Teil ab Vers 11 unterhalten. Amerika in der Prophetie. Im Einzelnen werden die Themen, ihr habt das wahrscheinlich gesehen in dieser Einladung, wir sprechen heute über die Frage, spricht Offenbarung 13 wirklich von Amerika? Dann der nächste Vortrag, Gesellschaft, Politik und Zeitgeist der USA heute. Also wir werden dann untersuchen, inwieweit das, was wir in der prophetischen Schau heute Abend beschrieben haben, sich tatsächlich in Amerika erfüllt, wie es möglich ist, dass diese Dinge, die ja eine dramatische Kehrtwendung der Geschichte und der Werte Amerikas darstellen, wie das möglich ist. Dann der dritte Abend, eine Theologie der Gewalt, das amerikanische Christentum. Da werden wir untersuchen, wo die Wurzeln liegen für diese Veränderung, für diese gewalttätige Komponente innerhalb des amerikanischen Christentums. Dann der vierte Abend, auf dem Weg zum Gottesstaat, die politische Umsetzung. Und schließlich der letzte Vortrag lautet das sympathische Gesicht des modernen Spiritismus. Ja, das ist ein kurzer Überblick über das, worüber wir in den nächsten 5 Abenden sprechen wollen. Warum sollten uns die USA überhaupt interessieren? Ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Ich meine, wir als Adventisten befassen uns mit Amerika, weil wir unsere Wurzeln dort haben und weil wir wissen, dass sich dort viele vorhergesagte Dinge abspielen. Aber wenn wir jetzt mal mit einem nichtgläubigen Menschen sprechen, warum ist Amerika für uns als normale Durchschnittsmenschen in Europa denn überhaupt interessant? Und ich glaube, da sollten wir zunächst einmal sagen, Amerika dominiert die Welt, ob es uns gefällt oder nicht. Ja, einige sind begeistert und gehen täglich zu McDonald's und nehmen, wie war das, in 4 Wochen 26 Kilo zu. Andere tragen Jeans, gucken sich Hollywood-Filme an oder Fernsehserien. Ja, ich hatte einen Vizepräsidenten in einem meiner Unternehmen in den USA, der hatte sich eine Frau aus, eine Russin aus der Ukraine geholt. Ja, eine hübsche Frau und die kam mit ihm mit. Und die Ehe hat leider nicht lange gehalten. Warum nicht? Ich habe das denn mit ihm analysiert. Ihr werdet lachen, was das Problem war oder zumindest eines der Probleme. Die hatte immer im Fernsehen in der Ukraine Denver und wie heißt es und Dallas und Denver Clan und wie diese Serien heißen gesehen. Und sie war davon ausgegangen, dass alle Amerikaner steinreich sind. Und als sie jetzt feststellte, dass ihr Mann, der fuhr zwar einen Cadillac, aber der hatte ein durchschnittliches Haus, keine Ranch mit Pferden dahinter und so weiter. Und dann hat sie sich umgesehen nach einem reicheren Mann. Ja, also die Welt hat ein Bild von Amerika. Und Amerika dominiert die Welt kulturell, politisch, militärisch, wirtschaftlich. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Amerika, ja, die Globalisierung, die wir erleben, ist im Grunde genommen eine Amerikanisierung der Welt, wenn man genau hinguckt. Ja, der Begriff der Globalisierung, auch das ist ganz interessant, taucht erst Mitte der 90er Jahre vermehrt auf. Ja, ich habe da mal so eine Wortzählung gemacht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Also der Begriff Globalisierung taucht erst Mitte der 90er Jahre auf einmal fast schlagartig auf. Und das heißt eigentlich Amerikanisierung. Wir werden so ein bisschen darauf morgen nochmal eingehen, wenn wir über die amerikanische Gesellschaft sprechen und wie die aufgestellt ist und wie sie sich im Moment auch verändert und warum sie sich verändert und warum wir darin eigentlich eine Vorbereitung der Erfüllung prophetischer Ereignisse sehen können. Die heutigen Trends in den USA sind morgen unsere Trends. Stimmt das? Also ich bin 1975 zum ersten Mal in die USA gereist und damals konnte man noch sagen, dass es etwa 5 Jahre dauert, bis ein Trend aus Amerika nach Europa rübergeschwappt ist. Inzwischen ist diese Zeit sehr viel kürzer geworden. Ja, ich weiß noch, wie ich am 11. September 2001 im Büro saß und eine Mitarbeiterin rief mich von unterwegs an und sagte, du, stell mal deinen Fernseher an. Ich hatte in der Schreibtischschublade immer so einen kleinen Fernseher liegen. Und dann habe ich den angestellt und ich konnte noch live miterleben, wie das Flugzeug in den zweiten Turm des World Trade Centers flog. Und ich habe dann 1:1 miterlebt. Ich versuchte dann, mein Penthouse zu verkaufen, weil ich gerade dabei war, in die USA zu ziehen. Diese Katastrophe in New York hat sich 1:1 auf den deutschen Immobilienmarkt niedergeschlagen. Bei uns ging nichts mehr, genauso wie in Amerika nichts mehr ging. Das heißt, wir sind eine Welt. Wir sind angekoppelt. Die Trends. Ja, ich mache das manchmal an der Sendung Wer wird Millionär fest. Ja, RTL, Günter Jauch, Wer wird Millionär? Das ist 1:1 aus dem amerikanischen Fernsehen und fast gleichzeitig aber auch hier übertragen worden. Ja, dass die gleiche Musik, die gleichen Lichteffekte, die gleichen Stühle, alles haargenau gleich. Das heißt, wir sind wirklich zu einem globalen Dorf geworden. Ja, die Trends, die dort passieren. Ihr habt gesehen, was passierte, als Barack Obama in Berlin war. Ja, nirgends in der Welt hatte er bisher so viele Zuschauer und Zuhörer wie in Berlin. Ja, also das ist so, als wenn Deutschland einen Präsidenten wählt. Ist interessant, nicht? Also wir sind wirklich so sehr miteinander verknüpft und insofern geht uns Amerika etwas an. Und wir sind schlecht beraten, wenn wir das leugnen, denn sonst werden wir vielleicht von irgendwelchen Trends überholt, die uns dann überraschen. Ja, und dann, wenn wir jetzt mal etwas christlicher, biblischer werden, nach einem Fokus auf den Mittleren Osten und Europa, leuchtet der Scheinwerfer der Prophetie am Ende vor allem auf Amerika. Das ist interessant, habt ihr mal darüber nachgedacht? Ja, da geht das los in Babylon. Du bist das goldene Haupt Babylon. Und dann geht das nach Medo-Persien, Griechenland, Rom, Europa und dann über den Atlantik rüber nach Amerika. So ist doch der Fokus der Prophetie in der Bibel. Und genau das ist doch auch die Entwicklung der Weltgeschichte. Die Weltgeschichte spielt sich, was den Mittelpunkt der Geschichte angeht, des Weltgeschehens, das geht tatsächlich, ja, erst war es Europa. Europa spielt heute die zweite Geige, wenn überhaupt. Amerika, da spielt die Musik. Was in Washington entschieden wird, betrifft den Rest der Welt. Ja, also von daher ist die Bibel absolut zeitgemäß, absolut aktuell. Wir kennen Amerika als das Land, das für Demokratie, Frieden, Freiheit und Menschenrechte steht. Ja, also als ich das erste Mal den großen Kampf las von Ellen White, Das war so 1967. Da hatte ich Probleme mit zwei Dingen. Ich habe das im Glauben angenommen, aber irgendwo so rein vom Kopf her, intellektuell, hatte ich Probleme damit. Das eine war die Nicht-Existenz der Sowjetunion oder zumindest die untergeordnete Rolle in der Prophetie. Im großen Kampf spricht Schwester White nicht von der Sowjetunion, oder? Und ich wohnte etwa 20 Kilometer vom Eisernen Vorhang entfernt. Ja, insofern war für uns damals das große Reich der Sowjetunion, das atheistische Reich, sehr präsent. Warum kommt das nicht vor? Für uns war es selbstverständlich, dass diese Riesenmacht bis ans Ende der Geschichte existieren würde. Wo ist die Sowjetunion heute? Und das andere war, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich dieses freiheitliebende Land Amerika, dieser Zufluchtsort für die verfolgten Christen Europas, jemals in das Gegenteil eines freien Landes verwandeln würde. Das war für mich, das ging mir völlig gegen den Strich. Ja, es ging mir vielleicht so, wie es heute einigen Adventisten geht, wenn sie über das Papsttum nachdenken, die sagen, das ist doch ein so friedfertiger und freundlicher Mensch, wie kann von dem je eine Gefahr ausgehen? Prophetie geht häufig gegen den Zeitgeist und gegen den Trend. Ja, das ist ja gerade der Beweis der Göttlichkeit prophetischer Botschaften, dass sie nicht sich in den Zeitgeist so aalglatt einfügen, sondern dagegen sprechen. Ja, eine Kontrastbotschaft, eine Botschaft, mit der man sich nicht unbedingt Freunde macht. Wie viele Propheten sind im alten Israel umgebracht worden, weil sie eine Botschaft hatten, die gegen den Zeitgeist ging, die nicht gerne gehört wurde. Ja, also und machen wir uns nichts vor. Also versteht mich nicht falsch. Amerika ist auch heute noch über weite Strecken der Garant für Demokratie, Frieden, Freiheit, Menschenrechte und Religionsfreiheit. Und es gibt viele gute Menschen, die nichts anderes wollen, als diese Werte hochzuhalten. Versteht mich nicht falsch. Manchmal, wenn ich so über diese Themen spreche, dann hört es sich so an, als wenn ganz Amerika und jeder Amerikaner alle gleich sind. Das stimmt nicht. Aber wir sprechen hier von einer sehr starken Minderheit. Und wir wissen, dass wenn eine Minderheit sich einig ist und sie hat eine bestimmte kritische Masse erreicht, dann kann sie etwas bewegen und dann kann sie den Rest des Landes in eine ganz bestimmte Richtung drängen. Und mit solchen Phänomenen haben wir es hier zu tun. Ja. Amerika ist das Land, das für Protestantismus und Glaubensfreiheit steht, das uns Europäer von der Nazi-Diktatur befreit hat. Wir haben allen Grund, Amerika dankbar zu sein. Wir Deutschen, wir Österreicher, ja und wahrscheinlich auch die restlichen Europäer. Denn wenn Hitler damals gewonnen hätte, das wäre nicht gut gewesen für Europa, für Freiheit, für Demokratie, für Menschenrechte, für Glaubensfreiheit. Insofern, und natürlich, gerade wir als Adventisten wissen, da steht die Wiege unserer Kirche. Viele Dinge wurden dort geprägt, haben sich dort entwickeln können, in Freiheit. Die Prophetie der Bibel gibt uns kein komplettes und detailliertes Bild der Weltgeschichte, das wissen wir. Da müssen wir uns an Geschichtsbücher wenden. Aber sie wirft Schlaglichter auf Mächte und Machtfaktoren, die wir beachten sollten. Folgende Mächte finden wir direkt oder indirekt erwähnt. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, das Römische Reich, das päpstliche Rom, die Europäische Union. Was aber ist mit den Vereinigten Staaten von Amerika? Sagt uns die biblische Prophetie irgendetwas über die USA, das heute mächtigste Land der Erde? Wir wissen natürlich die Antwort, aber wenn wir mit anderen darüber sprechen, viele gucken uns erstaunt an. Wird Amerika bis zum Ende der Geschichte im Dunst der Bedeutungslosigkeit verschwunden sein? Das ist ganz interessant. Ich bin recht viel im Internet unterwegs. Spart mir Fußsohlen, brauche ich nicht immer zur Bibliothek zu laufen. Und das Interessante ist, dass sich viele Christen in Amerika mit den gleichen Texten beschäftigen, mit denen wir uns beschäftigen. Auch sie studieren Offenbarung 13. Und wenn man dann so ein bisschen durch das Internet einen Einblick in die Gedankenwelt, in die prophetische Auslegung der Evangelikalen, das sind ja unsere nächsten Verwandten, kirchenhistorisch gesehen, begibt, dann stellt man fest, dass die einhellige Meinung ist, Amerika kommt in der Prophetie nicht vor. Ja, wenn wir unsere baptistischen Freunde oder unsere charismatischen Freunde fragen, die sind der Meinung, Amerika kommt in der Prophetie nicht vor. Letzten Donnerstag, ich fuhr von Bern mit dem Auto nach Frankfurt und ich nahm an der Raststätte Pratteln vor der Basler Grenze, also der Grenze in Basel, nahm ich zwei Holländer mit. Eins ein angehender Polizist, das andere ein angehender Journalist. Und wir hatten natürlich ein tolles Gespräch, besonders als sich herausstellte, dass sie beide bekennende, praktizierende, engagierte, evangelikale Christen waren, sind. Ja, wir hatten ein tolles Gespräch und dann kamen wir speziell auf Offenbarung 13 zu sprechen. Und ich sage, was meint ihr denn? Wir waren gleich per Du. Ich sage, wir sprachen Englisch. Dann ist man immer schnell bei You, per You. Und ich sage, wisst ihr, dass in der Prophetie Amerika erwähnt wird? Das wussten sie nicht. Und dann sind wir die Texte durchgegangen. Es war hochinteressant, aber das führt jetzt etwas zu weit, das alles wiederzugeben. Kleiner Exkurs. Warum spricht Gott so verschlüsselt zu uns? Warum benutzt Gott in den prophetischen Büchern Symbole, anstatt mit uns in Klartext zu reden? Ja, manche fragen sich, was soll das? Warum macht er uns das so schwer? Wäre das nicht einfacher, wenn er einfach hier die Dinge beim Namen nennt? Warum wird im Krieg eine kodierte oder chiffrierte Sprache verwendet in der Kommunikation? Als Schutz, wenn der Feind mithört, dass er keinen Vorteil daraus ziehen kann. Nur derjenige, der den Code knacken kann, weiß, was wirklich gemeint ist. Da wird eine Sache gesagt, aber eine andere Sache wird gemeint. Genau aus dem Grund hat Gott in Symbolsprache mit uns gesprochen. Denn was wäre passiert, wenn er gesagt hätte, ja, also der Bischof von Rom, der später Papst genannt wird, da müsst ihr aufpassen, nicht? Und die katholische Kirche, die wird sich ganz schön verändern von der christlichen Urgemeinde in eine verfolgende Kirche. Ja, die katholische Kirche, der Vatikan hätte doch längst dafür gesorgt, dass die Bibel eingestampft wird und dass keiner mehr nach dem Jahr, 400 oder 500 eine Bibel in die Hand kriegt. Ja? Feind hört mit, deshalb die kodierte Sprache, nicht? Ja, noch ein Beitrag.
Vielleicht auch deshalb, weil in Beziehungen steht dann zu Gott Daniel und sie geht hier und all dem, dass das einfach auch ein Zusammenhang ist.
Also ich glaube, da gibt es noch mehrere Zusammenhänge. Vielleicht möchte Gott einfach, dass wir sein Wort studieren und nicht nur so drüber hinweg huschen, sondern uns wirklich damit auseinandersetzen. Nicht? Ja, übrigens, ich sage immer, Die Verschwörungstheorie ist die hässliche Stiefschwester der Prophetie. Ja, also es gibt viele Leute, die verstehen die Prophetie nicht. Die haben den Schlüssel nicht gefunden. Die können den Code nicht knacken. Aber sie wollen auch wissen, was in Zukunft passiert. Und dann kommen die Verschwörungstheorien. Ja, also ich spreche in meinem Buch über Amerika, habe ich ein Kapitel über, wie habe ich es genannt, Phobien und Verschwörungstheorien. Ja, das ist ganz populär in bestimmten Kreisen. Nein, also die einhellige Meinung im Internet von evangelikalen Christen in Bezug auf Amerika ist, ja, die einzige Erklärung, die wir haben, ist, Amerika wird bis zum Ende der Zeit im Dunst der Bedeutungslosigkeit verschwunden sein. Amerika wird aufgegangen sein in einer Weltregierung, die von den Vereinten Nationen ausgeht. Und deshalb wird Amerika nicht in der Prophetie erwähnt, weil es kein Amerika am Ende der Zeit mehr geben wird. Das ist die Erklärung, der Erklärungsversuch vieler Christen in Amerika. Ja, es gibt viele, einige zig Millionen Christen, die auch glauben, dass wir unmittelbar vorm Ende der Welt und vor Christi Wiederkunft stehen. Ja, das ist das Interessante. Aber machen wir weiter. Die Bibel sagt uns einiges über dieses schöne und freiheitliebende Land. Es ist ein schönes Land. Es gibt wunderbare Menschen in Amerika, gar keine Frage. Die Konstitution, die Verfassung des Landes ist eine großartige Verfassung. Die schätze ich sehr. In Deutschland haben wir eine Verfassung, die weitgehend aufgesetzt hat auf der Verfassung der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich halte die amerikanische immer noch für besser. Die Informationen, die wir über Amerika in der Bibel finden, sind leider jedoch nicht positiv. Und an der Stelle noch eine kleine Zwischenbemerkung. Prophetie ist uns nicht gegeben, damit wir über die Zukunft spekulieren können. Ja, Futurologie ist ein tolles Thema. Ja, was können wir, was wird in der Zukunft sein? Nur das ist nicht die Rolle der Prophetie. Sondern Prophetie erklärt uns, was heute passiert. Und dann wissen wir, dass Gott es im Voraus schon gewusst hat. Und dann wissen wir, dass Gott die Dinge noch im Griff hat, dass wir beruhigt in die Zukunft gehen können, weil wir wissen, Gott ist Herr der Geschichte. Ja? Was morgen sein wird, sollen wir nicht unbedingt im Detail wissen. Aber wir sollten sehr wohl hinter die Kulissen gucken können, wenn es heute geschieht. Dass wir wissen, ah ja, jetzt verstehen wir, was das bedeutet, was gemeint war. Die Bibel berichtet uns von einer fast unglaublichen Veränderung Amerikas am Ende der Weltgeschichte. Und das ist wirklich etwas so Erstaunliches. Also, ich schätze mich in gewisser Weise glücklich. Was heißt glücklich? Es ist spannend, dass ich mittendrin stehen kann. Ich war 1975 zum ersten Mal in Amerika und nach einer leidenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Land und seinen Werten und seiner Geschichte und seiner Gesellschaft habe ich mich in das Land verliebt, weil so viele Dinge wirklich so toll waren. Christlich, ein christliches Land, Freiheit liebendes, Freiheit, die Freiheit verteidigendes Land. Und dann kam ich ja praktisch im Januar 2002 wieder und suchte mir dann ein Haus, um dann dort mich niederzulassen. Und ich merkte, wie sich das Land verändert hatte, wie es dabei war, sich zu verändern, und zwar auf eine so extreme Art und Weise. Und das Erstaunliche und das Erschreckende ist, wenn gute Menschen versuchen, das Richtige zu tun, und dennoch kommt dabei genau das Gegenteil von dem raus, was sie eigentlich wollen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist etwas absolut Überraschendes. Ja? Also ich habe ja früher mal Kirchengeschichte unterrichtet und ich habe gerne den Satz gebraucht, die meisten Menschen sind in der Geschichte nicht umgebracht worden von bösen Menschen, die versucht haben, andere Menschen zu zwingen, auch böse zu sein, sondern von guten Menschen, in Anführungsstrichen, die versucht haben, andere Menschen zu zwingen, auch gut zu sein, in Anführungsstrichen. Stimmt das? Das waren häufig die besten Motive, die besten Beweggründe. Und das ist das Tragische. Wie kommt es? Ja, das ist ein Mysterium. Wie kommt es, dass Leute und Organisationen, die gute Ziele haben, genau das Gegenteil davon erreichen? Das ist so ein bisschen das Mysterium auch von Offenbarung 13. Doch zunächst sollten wir uns der Heiligen Schrift zuwenden. In Offenbarung 13 gibt es einen interessanten Textabschnitt. Wir kennen ihn. Kann es sein, dass Gott dem Propheten Johannes hier eine Beschreibung Amerikas gegeben hat? Wir kennen den Text. Es ist gut, wenn wir ihn jetzt aufschlagen, vor uns haben. Wir können ihn jetzt sicherlich auch hier einmal an der Wand lesen. Aber im Laufe unseres Vortrags heute werden wir immer wieder auf den Abschnitt ab Vers 11 zu sprechen kommen. Insofern ist es gut, wenn ihr ihn griffbereit habt. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, so dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun, vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würde. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wir sind vertraut mit diesem Textabschnitt. Wir wollen uns jetzt aber den einzelnen Elementen in diesem Abschnitt zuwenden und sie uns genauer ansehen. Kann das eine Beschreibung der Vereinigten Staaten von Amerika sein? Der Leitdemokratie dieser Welt. Und ich behaupte ja. Aber behaupten kann man viel, deshalb sehen wir uns die Beweisstücke an. Spielen wir Sherlock Holmes und gucken mal im Detail genauer hin, ob wir in diesem Text Beweise für die Richtigkeit unserer These finden, dass Amerika in Offenbarung 13 ab Vers 11 gemeint ist. Beweisstück 1. Und ich sah ein zweites Tier. Wenn hier von einem zweiten Tier die Rede ist, muss es ein erstes Tier geben. Nun ist das erste Tier nicht der Hauptgegenstand unseres Vortrags, aber wir müssen uns dennoch damit beschäftigen, weil wir nur so das zweite Tier verstehen können. Tiere in der Symbolsprache der Bibel sind Herrscher oder Nationen, das wissen wir. Und das Schöne ist, dass die Bibel sich selbst auslegt. Das ist keine Behauptung von uns, sondern zum Beispiel in Daniel 8, Vers 21 heißt es, der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Also die Bibel legt sich selbst aus. Hier haben wir den Schlüssel für die Auslegung der prophetischen Symbolsprache. Ziegenbock, Tier, ist ein Herrscher, ein König. Ja, oder ein Königreich. Wer ist das erste Tier? In den vorherigen Versen heißt es, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther. Und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Wer ist der Drache? An anderer Stelle wird gesagt, der Drache ist Satan. Die Bibel legt sich wieder selbst aus. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Also eins ist überdeutlich, hier ist nicht von zoologischen Tieren die Rede. Ja, also ganz deutlich, hier geht es um politisch-religiöse Mächte. Wer ist diese schreckliche Macht, die Gott lästert und der praktisch die ganze Welt hörig ist? Schon dem Propheten Daniel hatte Gott rund 600 Jahre zuvor dieselbe Macht beschrieben. Es wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Das ist doch ziemlich, das kommt schon ziemlich dicht an Klartext ran. Nicht? Ja, also ich flog, ja, ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, ich fliege ja ständig über den Atlantik. Eines Tages saß ich neben einem Manager der Autoindustrie, ein Deutscher, und ein katholischer Christ. Ja, also ein feiner Christ, wirklich ein ganz feiner Mensch, gläubiger Mann. Und wir kamen ins Gespräch und unterhielten uns über viele Dinge der Bibel und des Glaubens und wir waren uns wirklich einig, das war ganz toll. Und ich fragte ihn dann so ein bisschen ab, ich sage, Mensch, wenn Sie sagen, Sie sind gläubig, dann glauben Sie auch an die Bibel. Ja, glauben Sie auch, dass der Schöpfungsbericht wörtlich zu nehmen ist? Ja, sagt er, das glaube ich. Sag, glauben Sie auch, dass die Welt vor etwa 6000 Jahren erst geschaffen wurde? Ja, sagte, das glaube ich auch. Ich sage auch. Ich sag, glauben Sie auch, dass die Schöpfung in 6 buchstäblichen Tagen stattfand? Ja, das glaube ich auch. Und dass Gott am 7. Tag ruhte? Ja, das glaube ich auch. Ich sag, prima. Ich sag, übrigens, welches ist der 7. Tag? Ja, der Sonntag. Ich sag, wirklich? Und dann guckte er mich erstaunt an und seine Stirn legte sich in Falten. Wer eine faltige Stirn hat, hat viel größere Entfaltungsmöglichkeiten hinterher, nicht? Und er guckte mich erstaunt an. Ich sagte dann, warum heißt der Mittwoch Mittwoch? Ja, sagt er, weil er in der Mitte der Woche liegt. Ich sage, ja, stimmt. Ich sage, und dann holte ich meine 7 Finger, ich hatte 10 dabei, ich habe dann also 7 Finger hochgehalten. Und ich sagte, dann zählen wir doch mal. Und dann tat er das Gleiche. Nahm er seine Finger hoch und war schon lustig. Nicht? Da war so ein Manager der Autoindustrie, saß neben mir und hielt seine 7 Finger hoch. Auch er hatte 10, aber ja. Und dann fing er an zu zählen. Und dann zählte er nochmal und die Faltenbildung auf seiner Stirn verstärkte sich. Und auf einmal brach es aus ihm heraus und er sagte, der Samstag ist der 7. Tag. Ich sage, sehen Sie? Und die ganze Christenheit feiert den falschen Tag. Der war völlig von der Rolle. Der verstand die Welt nicht mehr. Ich sage, aber ich meine, Sie Katholiken haben ja kein Problem damit. Wir Protestanten haben das Problem, denn wir sagen, wir gehen nach der Bibel. Und er sagt, nein, 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 nein. Sie glauben ja, dass der Papst das Recht hatte, die 10 Gebote zu verändern. Nein, 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 sagt er, der Papst hat nicht mehr Recht als Gott. Ich sage, gut für Sie, ich glaube das auch, aber finde ich gut, dass Sie das sagen. Ich sagte dann, wussten Sie schon, dass es einen Text gibt in Daniel 7, in dem davon die Rede ist, dass es eines Tages eine religiös-politische Macht geben wird, die den Feiertag und die 10 Gebote verändern wird? Was, sagte er so im Flüsterton, sagte er, was, das steht sogar in der Bibel. Ich sage, haben Sie eine Bibel zu Hause? Ja. Haben Sie einen Katechismus zu Hause? Ja. Dann gehen Sie doch mal hin und vergleichen Sie einfach mal die 10 Gebote. Und dann lesen Sie mal Daniel 7, Vers 25. Leute, das werde ich aber machen. Wisst ihr, das war eine tolle Erfahrung. Dieser Mann, das war ein ehrlicher, treuer Christ. Der wollte das Richtige tun. Der liebte Gott, genauso wie wir Gott lieben. Und noch niemand hat ihn darauf hingewiesen, dass der Mittwoch ist, weil er in der Mitte, nein, aber ich will nicht polemisch werden, aber die Sabbat-Sonntag-Problematik, ja, und dass der Papst damit drin hängt, das war dem neu. Aber das hat er ganz ehrlich aufgenommen und hat gesagt, das werde ich prüfen und studieren. Wissen wir, wie viele Menschen noch da draußen sind, die ebenso wie dieser Mann eigentlich nur darauf wartet, dass wir es ihm sagen? Also ich glaube, dass wir da eine große Chance und Verantwortung haben, nicht? Das erste Tier in Offenbarung 13 ist das Papsttum. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wir können uns noch so viel Mühe geben, den Islam oder China oder sonst was hinein zu interpretieren. Das passt nicht. Das passt einfach nicht. Ja? Die Phase der praktisch uneingeschränkten Herrschaft des Papsttums reichte, wie wir heute wissen, von 538 bis 1798. Und das sind genau 1260 Jahre oder 42 Monate oder 3,5 Jahre in prophetischer Zeit. Wahnsinn, wie das übereinstimmt. Aber das ist nicht unser Thema heute. Während der Zeit dieser 1260 Jahre hat das Papsttum Millionen von Gläubigen gefoltert und getötet. Ja? Wir wissen, dass sich der heutige Papst ganz anders darstellt. Gar keine Frage. Aber während dieser 1260 Jahre war er eine schlimme, intolerante, verfolgende, mordende Macht. Ich habe das Thema recherchiert. Ich habe das in einer Fußnote in meinem Amerika-Buch stehen. 68,5 Millionen Menschen sind mittelbar oder unmittelbar auf Veranlassung des Papsttums umgebracht worden. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Aber das ist nicht unser Thema. 1798 erhielt das Papsttum eine tödliche Wunde, als nämlich der Papst von General Berthier in Verbindung mit der Französischen Revolution verhaftet wurde, abgeführt wurde, eingekerkert wurde und das Papsttum existierte nicht mehr. Diese Wunde heilte wieder, als das Papsttum mehr als 100 Jahre später erneut zum Leben erweckt wurde. Wir sprechen von den Lateranverträgen 1929, Mussolini, als die Autonomie des Vatikanstaates wiederhergestellt wurde. Die Wunde wurde heil. Doch sehen wir uns zunächst das Jahr 1798 an. Unser Text in der Offenbarung spricht davon, dass das zweite Tier etwa zu der Zeit auftritt, als das erste Tier seine tödliche Wunde erhielt. Wir sprechen also bei Beweisstück 1 vom Zeitpunkt der Entstehung dieser Macht. Wir sprechen vom zweiten Tier. Wann wurden die Vereinigten Staaten von Amerika offiziell gegründet? Weiß jemand das zufällig?
1776.
Genau, sehr gut. 1776. Ja, ich war 1976 zum Bicentennial, zu der 200-Jahr-Feier, zufällig gerade in Amerika. Da lebte ich dort. Und da hat man ein Riesenfest gemacht um den 200. Geburtstag Amerikas zu feiern. Das, also 1776, war etwa zur gleichen Zeit, als der französische General Berthier den Papst verhaftete. Beweisstück 2. Da heißt es, ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das ist etwas Neues, wenn wir die Darstellung der verschiedenen Mächte in der Geschichte sehen, die als Tiere dargestellt wurden. Woher sind all die anderen Tiere oder Mächte gekommen? Zum Beispiel Offenbarung 13, Vers 1, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Und auch in den anderen Fällen ist immer vom Meer die Rede. Und wir wissen, Meer steht für Völker, Nationen, Sprachen, Kulturen. Ja, Weltreiche sind dadurch entstanden, dass Kriege geführt wurden, dass ein Land ein anderes besiegt hat oder mehrere Länder zusammengeschweißt hat. Die sind nicht im Vakuum entstanden. Was wird damit gesagt, wenn eine Macht aus dem Meer kommt? Wir sagten es gerade, ich habe es hier nochmal, das Meer steht für Zivilisationen und Völker. Und noch etwas wissen wir aus Offenbarung 13, Vers 4, die Macht hinter dem ersten Tier ist der Drache. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Wer ist der Drache? Auch da haben wir einen Text in Offenbarung 12. Der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Ist es nicht toll, wie die Bibel sich selbst auslegt? Wir müssen nicht spekulieren. Wir haben viele dieser Begriffe in der Bibel selbst erklärt. Wir müssen nur hier und da ein wenig interpolieren. Die zweite Tiermacht kommt also nicht aus dem Wasser, sondern aus der Erde. All die anderen Nationen sind aus bereits bestehenden Völkern hervorgegangen, meist durch Kriege, haben wir gesagt. Wenn also die Prophezeiung betont, dass das zweite Tier, also diese Nation, nicht aus dem Meer kommt, sondern aus der Erde, was will sie uns damit sagen? Diese Macht, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts aufkam, muss in einem weitgehend unbevölkerten Gebiet entstanden sein. Nicht aus bestehenden Völkern hervorgegangen, sondern aus der Erde hervorgegangen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind durch Einwanderung auf dem nordamerikanischen Kontinent einem weitgehend unbevölkerten Gebiet entstanden. Ja, klar, da gab es die Indianer, aber die waren verhältnismäßig und zahlenmäßig gering. Darauf ist Amerika stolz. E pluribus unum heißt es auf den Münzen. Aus vielen eins, aus vielen Völkern, Einwanderern, wurde ein Volk, eine Nation. Beweisstück 3 hatte zwei Hörner, aber keine Kronen übrigens. An anderen Stellen sehen wir, dass die Hörner Kronen haben. Zum Beispiel in Offenbarung 13, ein Tier, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen. Was heißt das? Eine Tiermacht mit einem Horn und einer Krone ist eine Monarchie. Logisch? Die zweite Tiermacht ist demnach keine Monarchie. Auch das trifft auf die Vereinigten Staaten von Amerika zu. Machen wir uns das mal bewusst. 1776, da waren alle Länder Europas Monarchien. Amerika war von Anfang an eine Demokratie, keine Monarchie. Ich finde, das ist hier sehr gut beschrieben. Die USA sind von Anfang an eine Demokratie, eine Volksherrschaft. Beweisstück 4. Das hatte zwei Hörner, nicht eines wie die anderen Tiermächte. Auch das ist bedeutsam. Alle anderen Tiermächte haben ein Horn. Diese hat zwei Hörner. Was heißt denn das? Dies scheint auf eine Gewaltenteilung hinzudeuten, ein System der Checks and Balances. Ja, von sich gegenseitig kontrollierenden Machtprinzipien. Genau darauf ist Amerika besonders stolz. Auch Staat und Kirche sind getrennt, ebenso Legislative und Exekutive. Ja? Also in einer Diktatur oder in einer Monarchie ist alles in einer Hand. Die Gesetze und die Vollstreckung der Gesetze und die Gerichtsbarkeit. Aber hier das urdemokratische Prinzip, wir sind es nicht zum Glück nicht mehr anders gewohnt in Europa, aber das ist dieses System der Checks and Balances. Beweisstück 5. Wie ein Lamm, heißt es dort. Was will Gott uns mit diesem prophetischen Symbol sagen? Jung und ungestüm? Friedlich und harmlos? Oder dem Wesen oder zumindest dem Anschein nach christlich? Das Lamm Gottes? Christus ist das Lamm Gottes, ja? Das Lamm ist harmlos, das Opfertier. Alle diese Eigenschaften scheinen auf Amerika zuzutreffen, zumindest für einen größeren Teil seiner Geschichte. Oder ist dies das Tier, das für den Propheten wie ein Lamm aussah? Ich meine, versetzen wir uns mal in die Lage von Johannes. Ja, das war so Anfang des 2. Jahrhunderts, der war da auf diese griechische Mittelmeerinsel Patmos verbannt. Ja, und was für Tiere hatte der im Laufe seines Lebens so gesehen? Wahrscheinlich die Tiere, die im Mittelmeerraum damals existierten. Nicht? Das waren Schafe und Ziegen und Esel und Pferde und Kühe und ja, sicher noch so einiges. Aber so einen typisch amerikanischen Büffel hatte er wahrscheinlich noch nie gesehen. Und könnte es sein, dass Gott ihm den amerikanischen Büffel gezeigt hat, um Amerika zu symbolisieren? Wenn es so gewesen wäre, wie hätte er dieses Tier beschrieben? Hätte er auch da nicht gesagt, ja, das sieht so ein bisschen wie so ein Lamm aus, aber es ist doch kein Lamm, aber wie ein Lamm? Wir wissen es nicht. Wir können an der Stelle nur spekulieren, aber egal was der Johannes dort versuchte zu beschreiben, dieses Tier, das wie ein Lamm aussieht, ob es das Symbol für Christlichkeit war oder das Symbol für Amerika. Auch dies wäre ein passendes Symbol für die USA. Also ich neige eher dazu zu sagen, dass das Lamm steht für Christlichkeit. Das christliche Amerika macht irgendwie mehr Sinn. Beweisstück 6. Und redete wie ein Drache. Ja, also das ist ja dieser Widerspruch, den der Johannes hier sieht. Der muss ja auch wirklich durcheinander gewesen sein. Ne? Hier ist so ein lammähnliches Tier, aber das redet wie ein Drache. Ein Widerspruch. Wir wissen bereits, dass der Drache für Satan oder den Teufel steht. Frage, wie spricht eine Macht oder eine Nation? Ich meine, ein Tier, ein Mensch spricht, aber wie spricht ein Land? Durch politische Entscheidungen, durch Gesetze und gerichtliche Urteile. Das ist die Sprache eines Landes, stimmt's? Das sind drei Dinge. Politische Entscheidungen, das, was der Präsident oder das Parlament entscheidet, Gesetze und Gerichtsurteile. Und in Amerika hat ja das oberste Gericht eine besonders starke politische Funktion. Das kann mehr entscheiden als in den Ländern Europas, die entsprechenden Gerichte. Vielleicht ist ein Teil dieser Prophezeiung noch in der Zukunft. Aber sind einige der politischen Entscheidungen Amerikas nicht heute schon das Gegenteil von christlich? Christlich nur dem Anspruch nach? Ich meine, ich will nur einige Dinge kurz anreißen, etwa Angriffskriege. Kein Land hat seit dem Zweiten Weltkrieg öfter zur Waffe gegriffen als Amerika. Und seit George Bush hat die Strategie der Angriffskriege eine neue Dimension erfahren. Afghanistan, Irak, Da wird nicht mehr lange nach einem Vorwand gesucht. Die Unterstützung von Militärdiktaturen. Ja, ich erwähnte, dass Deutschland von einer Diktatur befreit wurde. Aber wie ist es in Mittelamerika? Wie war es damals in Kuba? Wie war es im Iran mit dem Schah? Ist nicht die Unterstützung von Militärdiktaturen, die die Menschenrechte mit Füßen treten, ein Leitmotiv amerikanischer Außenpolitik? Folter und die Missachtung von Menschenrechten. Auch das ist nicht unbedingt christlich dem Wesen nach. Todesstrafe. Ja. Einer der obersten Richter in Amerika, ein Mr. Scalia, sagt in seiner Beobachtung, je christlicher ein Land ist, desto eher wird es die Todesstrafe anwenden. Das ist kurios, ne? Beweisstück 7 übt alle Macht des ersten Tieres aus. Das ist eine Charakterisierung dieser zweiten Macht. Politischer und gesetzlicher Zwang im religiösen Bereich ist typisch für das Papsttum des Mittelalters. Ja? Also müssen wir gucken, ob das zweite Tier auch gesetzlichen Zwang im religiösen Bereich ausübt oder versucht auszuüben. Genau darauf steuert Amerika zu. Das ist jetzt eine Behauptung meinerseits. Für die, die mein Buch gelesen haben, die wissen, wie es wirklich um Amerika steht. Aber in den nächsten 4 Tagen werden wir darauf ausführlicher eingehen. Beweisstück 8. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten. Nur eine absolute Supermacht mit ungewöhnlichem Einfluss kann Menschen außerhalb ihrer eigenen Grenzen dazu zwingen, einer religiösen Macht gehorsam zu sein. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Da heißt es doch, und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, also nicht nur die Amerikaner in Amerika, sondern alle Menschen weltweit, die Erde und die darauf wohnen, anbeten. Zum Glück sind wir da noch nicht. Aber ist es vorstellbar, dass wir da hinkommen? Wisst ihr, wie viele Militärstützpunkte Amerika außerhalb der eigenen Grenzen unterhält? Will jemand sich mal blamieren und schätzen? 50. 50 Stützpunkte außerhalb der eigenen Grenzen. 500. Also es sind inzwischen rund 1000 Militärstützpunkte in 130 Ländern. Sie geben nur 700 und noch was zu in ihren offiziellen Handbüchern. Aber Militärhistoriker haben sich die Mühe gemacht und haben mal nachgezählt und haben festgestellt, dass eine ganze Reihe Militärstützpunkte unterschlagen wurden in diesem Nachschlagewerk, diesem offiziellen Buch. Die Strategie ist, auf dem ganzen Globus ein Netz von Militärstützpunkten zu haben, sodass Amerika bei einer Krise von jedem Punkt aus, an jeder Stelle, innerhalb von sehr kurzer Zeit mit Flugzeugen da sein kann. Das ist die Philosophie Amerikas. Übrigens, wie viele Militärstützpunkte gibt es denn innerhalb von Amerika? Weiß das jemand? Oder möchte jemand mal schätzen? Haltet euch fest, 6.000. 6.000 Militärstützpunkte in Amerika. Ich hatte über eine Zeit lang einen Wohnsitz in Hawaii, auf der Insel Oahu, das ist da, wo Honolulu liegt, und Pearl Harbor. Alleine auf dieser Insel gibt es 23 Militärstützpunkte. Amerika ist bis über die Zähne bewaffnet, ein Militärstaat. Ja. Und was ist mit dem Militärbudget? Verteidigungshaushalt. 500 Milliarden Dollar im Jahr. Das ist fast genauso viel, wie alle anderen Staaten der Welt zusammen für Verteidigung ausgeben. Also wenn es um die Frage geht, ist es vorstellbar, dass Amerika irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft alle Menschen zwingen könnte, zum Beispiel dem Papsttum loyal zu sein. Wir bewegen uns immer noch hier ein bisschen im Bereich der Spekulation, aber wir sind nicht mehr so weit davon entfernt, dass das vorstellbar ist. Ja? Der Zusammenbruch der Sowjetunion und der Krieg gegen den Terrorismus haben den Vereinigten Staaten ungewöhnlich großen Einfluss über diesen Planeten gegeben. Stimmt das? Das ging doch in zwei Schüben. Habt ihr es gemerkt? Erster Schub, Sowjetunion war weg. Und dann kam die Neokonservative in Amerika, die haben gesagt, wir dürfen es nicht zulassen, dass jemals wieder ein Rivale auftritt. No Rival Doktrin. Zweiter Schub, 11. September, der Angriff auf Amerika in New York. Und seitdem fast alle Länder sagen, oh, liebe Amerikaner, kommt und helft uns. Erstens, wir wollen geschützt werden vor den Terroristen, irgendwo legitim, verständlich. Und zweitens, wir wollen nicht auf die Propagandaachse des Bösen geraten. Ich weiß nicht, ob ihr das zufällig gemerkt habt, aber in Verbindung mit dem Deutsch-Türken Kurnast ist mir eins aufgefallen, nämlich wie stark der Einfluss des amerikanischen Geheimdienstes im deutschen Geheimdienst bereits ist. Die geben den Ton an. Die sagen, wo es lang geht. Die sagen, was wir tun dürfen und was nicht. Das heißt, auf mysteriöse, auf wundersame Weise hat Amerika auf einmal in zwei Schüben einen großen Zuwachs an Macht erfahren. Beweisstück 9. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Ebenso wie das Papsttum mischt sich diese Macht in die persönliche Ausübung von Religion ein. Das ist das Besondere in dieser Aussage. Es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Das Land, das sich so sehr auf das Prinzip der Trennung von Staat und Kirche einst gestützt hat und deshalb so viel Freiheit geschaffen hat, macht auf einmal eine Kehrtwendung und sorgt dafür oder mischt sich in die persönliche Religionsausübung von Menschen überall auf der Welt ein. Das ist das Erstaunliche. Gut, ist vielleicht noch Zukunft. Aber das Interessante ist, und das werden wir in den nächsten 4 Tagen sehen, dass wir absolut auf diesem Weg vorangehen. Der Trend zur Kooperation zwischen der religiösen Rechten in Amerika, einer basispolitischen Bewegung mit christlichem Anstrich, und dem Papsttum ist unverkennbar. Ja, wir haben nicht die Zeit, um auf die Details einzugehen, aber im Buch gehe ich darauf ein, wer von den Schlüsselpolitikern in Amerika sich für eine Vereinigung mit dem Papsttum einsetzt. Und hier nur mal so eine kleine Randbemerkung. Ich weiß, das ist Spekulation, aber vielleicht dürfen wir auch mal hier fantasieren. Wenn der nächste Papst genauso auf den Papststuhl kommt wie der jetzige, wer wäre dann der nächste Papst? Wen hat denn der Stratege Benedikt XVI. In seine Nachfolge berufen? Im Büro der Heiligen Inquisition, der Glaubenskongregation. Wer sitzt da jetzt? Der Mann heißt Kardinal Levada und ist ein Amerikaner. Und übrigens ein Charismatiker. Es gibt 92 Millionen charismatische Katholiken. Zungenredende charismatische Katholiken. Levada ist einer. Stellt euch nur mal vor, ich meine, ich weiß, das sind ungelegte Eier, können wir nichts verkaufen, aber ja, wenn wir einen amerikanischen Papst hätten, der auch noch Charismatiker ist, dann würden unsere amerikanischen Freunde wirklich durchdrehen. Ja, mit ihrem Persönlichkeitskult. Ja. Aber das, wie gesagt, vergesst das gleich wieder, das war nur Spekulation. Beweisstück 10. Und sagte denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier. Und es wurde ihm Macht gegeben, dem Tier, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden könne. Also hier wird von einer Kopie, einem Abbild des Papsttums gesprochen. Gibt es in Amerika eine Organisation, die man als ein Ebenbild des Papsttums bezeichnen könnte? Die von den evangelikalen Fundamentalisten dominierte religiöse Rechte ähnelt immer mehr dem Papsttum des Mittelalters. Das werden wir in den nächsten Tagen etwas deutlicher zeigen. Das ist ja eine kühne Behauptung, aber die wirklich absolut wasserdicht untermauert werden kann aufgrund der Tatsachen. Wie wird einer Organisation Geist gegeben und wie spricht sie? Das ist so ähnlich wie bei einem Staat, durch politische Entscheidungen, Gesetze und Gerichtsurteile. Genau das erreicht die religiöse Rechte gegenwärtig. Es ist hochinteressant zu sehen, wie das im Einzelnen passiert. Ist das nicht ein passendes Bild für Amerika? 125.000 fundamentalistische Kirchengemeinden, ein Drittel der Bevölkerung zu politischer Aktion organisiert. Amerika ist stolz darauf, ein christliches Land zu sein. Eine Nation unter Gott, Gottes Land. Im Gegensatz dazu verstehen sich die Länder Europas als säkulare Nationen. Wir können uns also sicher sein, dass es sich bei der zweiten Tiermacht um die USA handelt. Ich glaube, es gibt keine andere Interpretationsmöglichkeit. Wir müssten so viel drehen und biegen, es passt nicht. Wir haben 10 Beweisstücke. Die Argumentation ist klar und überzeugend. Aber was sagt uns die biblische Prophezeiung über die Zukunft dieses Landes? Vielleicht sollten wir noch kurz, bevor wir schließen, darauf eingehen, was noch vor uns steht. Gott hat dem Propheten Johannes Folgendes offenbart. Erstens, die USA werden weiterhin Entscheidungen treffen, die die Handschrift Satans tragen. Und redete wie ein Drache. Heißt es doch Klartext, wenn wir die Symbole richtig auslegen. Und hier sollten wir die Dinge beim Namen nennen. Zweitens, Amerika wird dem religiös intoleranten und verfolgenden Papsttum des Mittelalters immer ähnlicher. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus. Es wird unser Thema sein, in den nächsten 4 Tagen zu untersuchen, inwieweit wir schon Anzeichen für diese Entwicklung sehen können. Und ich sage euch jetzt schon, die sind überdeutlich vorhanden. Drittens, Amerika wird seine Macht und seinen Einfluss nutzen, um die Menschen in Amerika und dem Rest der Welt dazu zu bringen, dem Papsttum hörig zu sein. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Das könnte etwa durch eine staatlich verordnete Sonntagsfeier geschehen, denn das Papsttum betrachtet die Feier des päpstlichen Sonntags als Beweis der Loyalität gegenüber seiner Autorität. Und wir, die wir den großen Kampf gelesen haben, wissen, dass Ellen White genau dieses Szenario beschreibt. Viertens, Amerika wird übernatürliche oder spiritistische oder charismatische Wunder wirken. darüber werden wir besonders im letzten Vortrag ausführlicher sprechen. Das heißt hier, und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen, und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist, nämlich durch den Drachen. Erschreckendes Szenario. Nicht nur, dass hier Zwang und Gewalt ausgeübt wird, das kannten wir schon in den 1260 Jahren des finsteren Mittelalters. Hier kommt eine neue Dimension dazu, hier kommt die spiritistische Dimension hinzu. Eine Verführung. Und Verführung heißt, dass Menschen eine Sache sehen und glauben, aber dass dahinter wirklich etwas anderes geschieht. Da ist Betrug. Die Menschen wissen nicht, wer wirklich hinter dem steht, was da passiert. Sie werden in die Irre geleitet, sie werden verführt. Das ist das Gefährliche und das Dämonische an diesem Phänomen. Fünftens, Amerika wird bei der Gründung einer wahrscheinlich protestantischen oder ökumenischen Organisation mitwirken, die dem Papsttum ähneln wird. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier. Ein Abbild, eine Parallelorganisation, eine ähnliche Organisation. Sechstens, Amerika wird die Ziele dieser protestantischen oder ökumenischen Organisation durch Gesetze und Gerichtsurteile unterstützen. Wir sprechen Klartext. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne. Ja? Amerika benutzt seine Macht, damit diese Parallelorganisation, diese papstähnliche Organisation Zähne hat, Macht hat. Siebtens, es wird die Todesstrafe über jene verhängen, die den Entscheidungen dieser protestantisch-ökumenischen Organisation nicht gehorchen. Und es wurde ihm Macht gegeben, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Achtens, Amerika wird alle Menschen durch wirtschaftliche Sanktionen zwingen, den päpstlichen Sonntag zu feiern, und zwar ungeachtet deren innerer Überzeugung. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre Hand oder an ihre Stirn. Wie war das bei den Versiegelten? In Offenbarung 14, Vers 1. Wo ist die Versiegelung, wo ist da dieses Zeichen? An der Stirn, nur an der Stirn. Was heißt das? Das sind Überzeugungstäter, die sind überzeugt. Wenn aber jemand etwas an der Hand oder an der Stirn hat, wenn es nur an der Hand ist, ich würde sagen, die tun es nur, das sind Mitläufer. Ja? Also es ist möglich, als Mitläufer verloren zu gehen, aber es ist nicht möglich, als Mitläufer in den Himmel zu kommen. Dort werden nur Überzeugungstäter sein. Stimmt's? Ja? Das ist interessant. Und da passen auf einmal alle die Menschen mit rein, die heute sagen, ich habe doch mit dem Papsttum nichts am Hut, mir ist das doch völlig egal mit dem Sonntag. Aber sie werden einfach mitmachen, an der Hand. Ja? Und das Interessante, sie wird zuerst genannt und dann die Stirn. Es wird mehr Mitläufer geben als Überzeugungstäter. Aber nicht alle werden sich zwingen lassen, das wissen wir. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Die waren versiegelt. Ja, zwei Arten von Versiegelung, zwei Arten, zwei Gruppen mit unterschiedlichen Kennzeichen. Was kennzeichnet diese Gruppe? Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, die halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Die werden klar beschrieben. Ja, manchmal, wenn ich mit einem Evangelikalen irgendwo durch die Gegend fliege, dann unterhalte ich mich gerne über die neuen Gebote mit ihm. Dann rede ich immer über die neuen Gebote. Ja, und wie es ja auch in den neuen Geboten heißt, und Sie kennen ja die neuen Gebote, bis der dann völlig irritiert zu mir sagt, aber das sind doch 10, warum reden Sie von 9 Geboten? Sag ich, nee, wieso? 9 gelten doch nur noch, oder? Bis der mir dann irgendwann den Sabbat erklärt und dann ist es zu spät. Dann, ja, also wenn von den Geboten Gottes die Rede ist, dann ist von 10 Geboten die Rede, nicht von 9. Und das schließt notwendigerweise das 4. Gebot mit ein, oder? Oder gibt es eine Logik, die sagt, nee, aber das 4. Gebot gilt dann nicht? Wäre nicht logisch. Das heißt, diese Gruppe, das sind Menschen, die nicht nur an Jesus glauben, sondern die auch den Sabbat halten, um es mal ganz deutlich zu sagen. Da führt kein Weg dran vorbei, das wird immer wieder gesagt. Damit sind wir am Ende unseres Vortrags für heute. Das heißt, wir haben hier in Offenbarung 13, Abvers 11, eine Darstellung, die geht unter die Haut, finde ich. Das ist bewegend. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das lese und ich darüber nachdenke und wenn ich das wirklich durchdringe und mir sage, was heißt denn das eigentlich? Ich habe vor kurzem ein Zitat gelesen von Ellen White, da sagt sie, es wird eine Zeit sein, da werden sich die Menschen, die in Amerika leben, wünschen, sie wären irgendwo anders. Ja? In Amerika entscheidet sich die letzte Phase der Menschheitsgeschichte. Nicht, weil der Präsident im Weißen Haus so mächtig ist, sondern weil auf eine überraschende Art und Weise hier ein freies Land zu einem verfolgenden Land wird. Und wir als gläubige Menschen, die Offenbarung 13 verstehen, sollten uns nicht wundern, wenn das passiert. Gott hat es im Voraus gewusst, nicht gewollt, gewusst, dass es so kommen wird. Was ist die Konsequenz für uns? Einerseits, wenn ihr dieses alles sich ereignen seht, erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Und lasst uns klug werden, dass wir eine Entscheidung treffen, wenn wir sie noch nicht getroffen haben, dass wir uns auf die Seite Christi stellen, bevor es zu spät ist. Denn wenn diese Dinge in letzter Konsequenz geschehen, dann wird es auch bald mit der Gnadenzeit vorbei sein. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du Herr der Geschichte bist. Wir danken dir dafür, dass du in deiner Gnade uns im Voraus hast wissen lassen, wie die Dinge sich am Ende der Zeit entwickeln. Herr, das stärkt unseren Glauben in dein Wort, in dich. Herr, lass du uns nicht mit Angst erfüllt sein, wenn wir diese Dinge studieren und sehen, wie sie sich vor unseren Augen erfüllen, sondern lass du uns noch näher an dich rücken, deine Hand feste ergreifen. Und lass du uns auch bereit und fähig sein, mit unseren Freunden über diese Themen zu sprechen, damit sie eine Chance haben, sich für dich zu entscheiden, bevor es zu spät ist. Herr, wir danken dir, dass du ein liebender Gott bist und dass du so geduldig bist. Du hast so lange gewartet, dass sich so viele Menschen noch zu dir hinwenden können, bevor du wiederkommst. Lass uns zu denen gehören, von denen es heißt, dass dein Name auf ihrer Stirn geschrieben steht. Wir danken dir, dass du uns Kraft und Weisheit gibst. Bleibe du bei uns an diesem Abend, in dieser Nacht. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Amen.